So, ich wünsche uns wieder einen schönen guten Abend und begrüße zu dem Thema, das wir uns heute vorgenommen haben, Informationsgesellschaft, Informationsüberflutung und der Verlust der Fähigkeit zur Betroffenheit. Und ich sage gleich vorweg, mir fällt dieses Thema heute nicht leicht, ohne Koketterie, du weißt, was gemeint ist. Mir fällt das Thema nicht leicht, es ist ausgesprochen brandig und brisant und die Gefahr, hier unbarmherzig zu reden und am Ende doch auch hilflos zurückzulassen, ist groß. Ich beginne mit ein paar Vorbemerkungen. Einige Einschränkungen, worüber wir nicht sprechen werden, weil es aus zeitlichen Gründen gar nicht drinnen liegt. Man kann das Wort von der Informationsgesellschaft natürlich ohne weiteres erweitern auf die Medienwelt insgesamt. Und unter Betroffenheit möchte ich auch am Ende mehr verstehen als Bestürzung. Betroffenheit, das ist für mich schlicht und einfach, dass die Wahrheit mich so trifft, dass sie mein Leben nachhaltig prägt. Wir werden wenig Fakten ausbreiten. Zum Thema Informationsgesellschaft gibt es Zahlen ohne Ende. Wenn es interessiert, es werden pro Jahr zum Beispiel 7000 Filme weltweit produziert. Zum Trost 700 davon in Indien, in uns nicht näher verständlichen Sprachen. Es gibt zahllose Bücher und Zeitungen. Ich weiß nicht, wie viele Neuerscheinungen heuer auf der Frankfurter Buchmesse vertreten sind. Es gibt Radio- und Tonträger von der Schallplatte bis zur CD, Film und Fernsehen und natürlich das Internet und die ganze Smartphone-Kultur. Ich gebe zwei kleine Anzeigen vielleicht, die interessant sind. Ein Mensch des Mittelalters hatte in seinem ganzen Leben nicht mehr Wissen als in einer Wochenendausgabe der Süddeutschen verpackt ist. Ja, war so. Umgekehrt in unserer Zeit alleine um die Websites, die im Internet verfügbar sind, nur anzuklicken, nicht zu lesen, nur anzuklicken, bräuchte man derzeit eine Lebenszeit von über 15.000 Jahren. Da sind die Seiten nur aufgerufen. Ich werde keine Wertedebatte anzetteln. Ich möchte nicht über die fragwürdigen Werte oder Wertvorstellungen oder gänzlich vertretenen Ansichten reden, die rüberkommen durch diese Medienwelt. Gewalt, Porno, rechts, links, alles Mögliche. Wir Christen fühlen uns mit unseren Werten in kaum einem Produkt der modernen Medienwelt wirklich vertreten. Nennen Sie mir einen Tatort-Krimi oder irgendeinen anderen beliebigen Film, wo vom ethischen Verstehen her Partnerschaft so gelebt wird, wie wir als Christen das sehen würden. Ne, die machen sowieso ihren eigenen Stiefel. Also wenn ich etwas Harmloses sehen möchte, natürlich gibt es auch später noch was, aber ich denke, ich muss ganz weit zurückgehen. Mary Poppins scheint mir vergleichsweise ungefährlich, obwohl das ist auch schon wieder Magic. Ich will auch kein Klagelied über die Manipulation durch die Medienwelt anstimmen. Ein paar Anmerkungen allerdings schon, dass man das auch einmal klar sieht. Es gibt die einfache Wahrheit, die heißt, nichts ist subjektiver als das Objektiv einer Kamera. Wir sehen die Dinge nur in dem Blickwinkel, wie sie uns dargestellt werden. Wir sehen nur, wie es uns gezeigt wird. Die andere Seite der Dinge sehen wir eben nicht. Und wir sehen auch nur, was uns gezeigt wird. Aber es geschieht natürlich viel mehr. Umgekehrt gilt in der heutigen politischen und medialen Landschaft, was nicht gezeigt wird, ist nicht geschehen. So, so. Aber so wird es empfunden. Das ist kompletter Unsinn. Aber in den Medien begegnet uns eine Auswahl, Und diese Auswahl ist getroffen von einer intellektuellen, selbsternannten Elite, die hier am Werk ist und die ihrerseits nur einen kleinen Prozentsatz unserer Bevölkerung repräsentiert. Also Blickwahl und Auswahl sind womöglichst zutiefst unwahrhaftig, auch wenn nicht direkt die Unwahrheit gesagt wird. Und in Summe würde ich sagen, was wir mitkriegen in den Medien oft, ist nicht die öffentliche Meinung, sondern nur die veröffentlichte Meinung. Die Meinung, die eine bestimmte Interessengruppe vertreten haben möchte. Das wird zwar zum Teil als von öffentlich-rechtlichen Medienanstalten vorgelegt, mit Mitteln der öffentlich-rechtlichen Hand finanziert, aber ich wage zu bestreiten, dass alles, was veröffentlicht wird, auch wirklich im öffentlichen Interesse ist. Aber wie gesagt, mehr nicht dazu. Blickwinkel und Auswahl sind also entscheidend und wir müssen unterscheiden und sollten uns den Luxus erlauben zwischen öffentlicher Meinung und veröffentlichter Meinung. Und die, die sich entscheidend positionieren können und gestalten können, bringen ihre Sicht der Dinge. Ich komme zum zweiten gleich zu einigen Wirkweisen unserer Media Society. Und ich schicke mal vorweg, dass Medienkritik im Grunde eine heikle Angelegenheit ist. Da begibt man sich nämlich auf dünnes Eis. Medien lassen sich nicht gerne in Frage stellen. Da ist schon ein enormer Anspruch auf Absolutheit von Seiten der Medien zu spüren und fast möchte man sagen, ein Hauch von Transzendentheit. Medien sind allgegenwärtig. Medien sind sehr mächtig, fast allmächtig, von enormem Einfluss auf unser Denken und unsere Wertvorstellungen. Sie scheinen auch allwissend und sie haben ein Gedächtnis wie ein Elefant. Sie vergessen nie. Es kann jederzeit alles wieder hervorgeholt und breitgetreten werden. Es ist keine Geschmacklosigkeit, aber mir fällt das halt so ein. Es gab ein Bild von Bundeskanzlerin Merkel, wo sie ein gewisses gewagtes Dekolleté gehabt hat, das hat man genüsslich wochenlang präsentiert und ich wette, es kommt wieder, wenn man die gute Frau in irgendeine Bredouille bringen wird. Medien scheinen unverzichtbar, so wie Gott selber. Und wenn das nicht läuft, erleben viele einen Horror vacui. Ich bin nicht nur bei einer Familie gewesen, zu Eltern und Hausbesuchen. Das war nicht möglich, dass die den Fernseher abgedreht haben. Das Ding musste weiterlaufen, auch während des Gesprächs. Und Medien sind längst die vierte Macht im Staat und müssen sich zugleich weniger legitimieren als jede andere Macht im Staat. Was macht das mit uns? Nun, Information als Unterhaltung. Es gibt seit langem ein Phänomen, das nennt man Infotainment. Eine Mischung aus Information und Unterhaltung. Information wird zur Unterhaltung und dieses Angebot der Unterhaltung durch Information ist ausgesprochen reichhaltig. Wir haben bei uns in Österreich eine Zeitung gehabt, die hieß täglich alles. Ich habe gesagt, kauf ich sicherlich täglich alles, bist du wahnsinnig. So viel brauche ich nämlich gar nicht. Das ist diese seltsame Anmaßung, dass da Leute sind, die alles überall und jederzeit brauchen. Mit Verlaub, täglich alles ist mir zu viel. Und seit wir im globalen Dorf leben, haben wir jetzt die ganze Welt als Nachbarschaft und es ist mir zu viel. Ich fühle mich überflutet, überfordert und überflutet. Mir ist es zu viel, was ich an Katastrophen, Leid und Unglück mitbekomme. Und ganz ehrlich, es kann bei manchen nur noch Lüsternheit und Neugier erzeugen. Wir werden zu Voyeuren, zu teilnahmslosen Betrachtern, entwickeln aber keine Betroffenheit mehr, kein Mitgefühl, das in barmherziges Handeln übergeht. Früher wusste man um die Probleme des Gemeinwesens, jetzt weiß ich auch über die Flutkatastrophe in Bangladesch. Aber mit Verlaub, was geht's mich an? Und die Idee von der Weltgemeinschaft, wo jeder für alles überall angeblich mitverantwortlich ist, halte ich für eine unzulässige, weil untragbare Forderung. Wir unterhalten uns. Katastrophen haben Unterhaltungswert. Tun wir was? Ich sage es ohne Härte, aber das geht mich im Grunde nichts an, wenn irgendwo auf der Autobahn zwischen Frankfurt und Würzburg ein Laster einen kleinen Buswald plattwälzt. Und es geht keinen etwas in Bayern an. Was soll denn das? Warum muss ich das wissen und sehen? Schlimm genug für die Betroffenen, ist mir klar. Mich gehen auch nicht irgendwelche Serienmörder etwas an. Es ist Unterhaltung. Und je gruseliger, desto spannender. Es gibt ein Prinzip der unendlichen Steigerung. Good news, are nämlich no news. Bad news, are good news. Hund beißt Mann, das ist keine Schlagzeile. Mann beißt Hund, geht schon eher. Und es entspricht auch unserer Lust am Negativen. Eine schlechte Nachricht wird 12-mal weiter erzählt, ehe sie versickert. Eine gute nur 2-mal. Und wenn es in die andere Richtung geht, das Gute auch noch festzustellen und zu loben, dann sind wir oft ganz platt. Allen bekennenden Eltern ins Stammbuch geschrieben, ehe ihre Kinder einmal kritisiert, 4-mal loben. Ich habe das dann mal gemerkt, dass ich da auch, ich bin negativ oft. Und kaum kommt die Tante da nach der Schule in die Wohnung herein, fällt mir schon das Zimmer ein, das sie in der Früh im Chaos verlassen hat und mir noch beim Rausgehen schnippisch zugerufen hat, nur kleine Geister brauchen Ordnung, Genies stehen über dem Chaos. Und wenn ich das aufgreife, sobald sie hereinkommt, dann ist der Nachmittag und der Abend gelaufen. Und dann habe ich es gelesen, 4-mal loben, ehe man einmal kritisiert. Und dann fing für mich eine halbe Stunde, ehe sie heimkam, ein merkwürdiger Prozess an. Was finde ich an meiner Tochter mitten in der Pubertät lobenswert? Ich habe es dann so einigermaßen hingekriegt. Aber ich habe was gelernt. Die Neigung zum Negativen, zum Dunklen, zum Abgründigen, die sitzt uns tief in den Knochen. Es gibt auch ein zu viel an guten Appellen, doch am Ende stumpft man gegen alles ab. Was soll ich denn noch alles tun? Worum muss ich mich denn noch alles kümmern? Und ich stelle bei manchen Dingen ganz einfache Fragen. Wenn da so eine Katastrophe wieder frei Haus gebracht wird und das kriegt die Breaking News und du kriegst jeden einzelnen davongewehten Dachziegel mit ins Haus geliefert. Und immer wieder ist das Neueste und das Neueste und das Neueste, Himmelherrschaft, Zeiten noch einmal. Ich weiß inzwischen, dass das ein Taifun war. Unternehme ich etwas? Gehe ich hin, um zu helfen? Habe ich wenigstens gespendet? Leute, ich gebe meinen Zehnten und mehr davon. Und ich sage das nicht aus Einbildung. Ich habe keine Kräfte mehr frei für finanzielle andere Ecken. Manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich für die Leute wenigstens bete. Aber mehr als flüchtiges Mitleid war es doch nicht. Wir erfahren viel zu viel. Werden mit allen möglichen Katastrophen aus allen möglichen Winkeln dieser Welt konfrontiert. Wie soll man da reagieren? Es gibt zu viel von Dingen, die uns im Grunde nichts angehen. Und ich bestreite schlicht und ergreifend das Informationsbedürfnis, wenn irgendwo wieder ein Flugzeug abgestürzt ist. Ich bestreite es. Dafür fühle ich mich ohnmächtig. Es gibt ja einen Irrtum, meine ich, die Welt wird immer schlechter. Nein, Leute, womöglich wird nicht die Welt schlechter. Nur wir sehen durch die Medien immer mehr von der Schlechtigkeit der Welt und werden zunehmend entmutigt. Wir empfinden Ohnmacht und gehen aber aus Hilflosigkeit über zur Tagesordnung. Es ist einfach zu viel, es ist alles zu groß, zu komplex, die Abläufe, zu kompliziert, die Verknüpfungen. Ich kann mich nicht überall implizieren, ich kann mich nicht überall einbringen. Und ich muss auch nicht wissen, was überall los ist. Nein, vielleicht sind wir gar nicht dümmer und charakterloser geworden, aber unsere Möglichkeiten, Fähigkeiten und Potenziale werden ständig überfordert. Wenn einem alles zu viel wird, ist man am Ende für nichts mehr zu haben. Und was damit eintritt, ist dieser ganz schlichte Effekt, dass wir unempfindlich werden, abgebrüht, abgestumpft und desensibilisiert. Wir lernen uns eine Hornhaut zuzulegen. Wir lernen zu, bestimmte Dinge abzuweisen. Man kann es nicht an sich heranlassen. Man kann sich nicht auf alles Leid in dieser Welt, das da hereinkommt, einlassen. Da kann man geistig nicht gesund bleiben. Also weisen wir das ab. Setzen eine Distanz zur Wirklichkeit. Trivialisierung nennen es manche auch. Oder Banalisierung. Ich gebe ein einfaches Beispiel. Bei uns zumindest. In Österreich ist es so, in Deutschland wohl ähnlich. Da ist Werbung über eine Schokolade, die als die zarteste Versuchung gilt, seit es Schokolade gibt. Das ist eine Einstimmung auf die Abendnachrichten, in denen es dann um Krieg geht, um Terror geht, um verhungernde Kinder, um Brände, um Tsunamis, um Katastrophen. Aber vorher Schokolade. Und dann ist der Nachrichtenblock vorüber und es kommt wieder die Werbung, die mir erklärt, mit welchem Futter meine Katze so richtig glücklich werden kann. Ja, ist doch so. Und es läuft alles auf einer Ebene. Das Banale, Triviale der Werbung und die schlimmsten menschlichen Tragödien. Da muss man im Kopf, das hält man dann nicht mehr aus. Oder man denkt, alles wird zum Film. Die Verhungernden und die zerfetzten Kinder. Und der Irrtum ist, der Film ist zwar zu Ende oder der Bericht, aber das Problem hat sich damit nicht erledigt. Die Opfer sind noch immer da. Was noch hinzukommt, und das setzt dann sehr früh ein, Kinder werden viel zu viel und viel zu früh konfrontiert mit den ungelösten Problemen der Erwachsenenwelt. Und wir haben nicht wenige Kinder bei uns auch auf Freizeiten gehabt, wenn man mit denen so ins Gespräch über diese Sachen kommt, ich will das gar nicht sehen. Kinder sagen, wenn die Erwachsenen ihre Dinge nicht auf die Reihe kriegen, warum muss ich mir das anschauen? Neil Postman hat ein Buch geschrieben über das Buch, über das Ende der Kindheit. Und Robert Bly hat ein Buch geschrieben über die infantile Gesellschaft, wo Kinder das Erwachsenwerden verweigern, weil sie sich überfordert fühlen von dieser Welt der Erwachsenen. Und dann bleiben sie hängen oder ziehen sich zurück in die Infantilität und später in die Lebensuntüchtigkeit. Es ist nicht zu packen, also greife ich es erst gar nicht an. Diese Desensibilisierung, die schlägt natürlich dann geradewegs durch in alle Bereiche, die auch mit Verkündigung zusammenhängen. Man kann ja nicht sein Gehirn am Eingang zur Kirche austauschen. Und wenn ich gewohnt bin, eine Mauer um mich aufzuziehen, mich eben von nichts mehr berühren zu lassen, weil ich das gar nicht verkrafte, weil ich das gar nicht aushalte, dann lege ich diese Mauer im Gottesdienst womöglich auch nicht ab. und schaff sie beiseite. Und dann höre ich Verkündigung und sie hat keine Folgen. Weil ich das, was jetzt Anspruch des Evangeliums wäre, auch nicht mehr an mich heranlasse. Ein ganz bestimmter Umgang mit unserer Informationsgesellschaft, der züchtet bei uns Muster. Und wir legen diese Muster nicht ab im Gottesdienst. Wenn wir unsensibel und unempfindlich geworden sind, dann nehmen wir das womöglich mit. Wir haben uns angewöhnt, die Dinge nicht allzu sehr an uns heranzulassen. Ich erlebe es bei Bibelschülern manchmal. Da predigt sich jemand am Vormittag, womöglich in der letzten Einheit, noch einmal die Seele aus dem Leib, um junge Leute zur Nachfolge zu motivieren und zu bewegen. Und dann geht's zum Mittagessen und auf dem Weg runter, den Speisesaal, ist das Thema, in welche Konditorei gehen wir heute Nachmittag? Bachalm oder Sturmberger? Das nenne ich Trivialisierung. Da spricht einer aus Vollmacht von Jesus und einem Ruf, der das ganze Leben erfassen soll. Und das nächste Thema sind Schaumrollen und Punschkrapferl. Versteht ihr? Das kann einem schon das Herz schwer machen. Vor allem, weil es nicht um Bösartigkeiten geht, sondern um Prägungen, die sich als Muster in unserem Gehirn festschreiben, sodass wir nicht mehr frei sind. Ich habe zwei, ich werde unempfänglich für die Wahrheit. Ich habe zwei, drei knappe Befunde über diese nachhaltige Veränderung des Gehirns, unseres wichtigsten Organs. Das fängt zum Teil bei uns natürlich schon im Schulbetrieb an. Im Schulbetrieb sitzt man, wie lange war das bei euch? 19 oder 13 Jahre. Sitzt man auf der Schulbank und hört im Unterricht weitgehend Richtigkeiten. Kaum Wahrheit. Das heißt natürlich, ich bin gewohnt, Dinge zu hören und zu vernehmen, als Information aufzunehmen, ohne sie in Beziehung zu meinem Leben zu setzen. Ja, über Richtigkeiten kann man nachdenken. Mit Wahrheit muss man sich auseinandersetzen. Richtigkeiten sind intellektuell. Wahrheit, das ist existenziell. Eine Richtigkeit fordert mein Interesse, ein naturwissenschaftliches Ergebnis oder sonst irgendwas, fordert mein Interesse. Wahrheit fordert womöglich meine Existenz. Richtigkeiten werden gewusst, eine Wahrheit wird geglaubt und geliebt. Richtigkeit erreicht den Verstand, Wahrheit erfüllt die ganze Person. Wahrheit kann mich existenziell erschüttern und beschlagnahmen. Eine Richtigkeit wird mich vielleicht eine Zeit lang beschäftigen. Wahrheit lässt mich nie mehr zur Ruhe kommen. Und wenn man jetzt jahrelang darauf getrimmt ist, nur mit Richtigkeiten umzugehen, dann besteht die Gefahr, dass auch die größten Wahrheiten irgendwann nur noch als Richtigkeit ankommen und genauso behandelt werden. Es interessiert mich, aber es berührt mich nicht, erschüttert mich nicht. Ich kann schon verstehen, warum manche Leute sagen, ja, dass Gott mich liebt, das ist sicher richtig. Aber dass es jemanden aus den Latschen haut, das ist eher selten. Und dann hat man gelernt, selbst die heiligsten und die heißesten Dinge in der Schrift mit Händen zu berühren, die an den Fingerspitzen schon stumpf geworden sind. C.S. Lewis spricht einmal davon, dass der Umgang mit Wahrheit so gefährlich ist, weil er in der Lage ist, uns zu kauterisieren, uns abgestumpft, abgestorben zu machen. Und wir spüren nicht mehr, wie heiß das ist, was wir hier eigentlich anfassen. Eine zweite Studie, die ist interessant gewesen, die läuft schon über Jahrzehnte hinweg, direkt über den Umbau unseres Gehirns. Die Gesellschaft für praktische Psychologie macht seit Jahrzehnten eine Studie, in der sie die Reizwahrnehmung misst und prüft. Und da hatte man vor einigen Jahrzehnten entdeckt, dass sich das Riech- und Schmeckvermögen etwas verändert hatte. Es war ein bisschen abgestumpfter geworden. Und die Bandbreite war etwas schmäler geworden. Und dann kam eine zweite Meldung, das Gehirn verweigert die Aufnahme einer Anzahl von Reizen. Es kommt einfach nicht mehr an. Das Gehirn unternimmt nichts, um darauf zu reagieren. Und man misst das und stellt fest und sagt, dass die Veränderung im Gehirn pro Jahr etwa um 1% zunimmt. Das heißt, das Gehirn reagiert pro Jahr um 1% unempfindlicher. Der Grund? Es sind zu viele Reize. Und um in diesem ganzen Konzert noch wahrgenommen zu werden, hat sich das Gehirn angefangen so einzustellen, dass nur das Lauteste, nur das Schrillste, nur das Schrägste, nur das Heftigste überhaupt noch Aufnahme findet. Und so hat das Gehirn sich von einer vernetzten Struktur umgepolt auf eine parallele Struktur. Früher kam etwas an und wurde durch verschiedene Areale des Gehirns geschickt und mit Emotionen besetzt und dann auch mit einem Handlungsimpuls versehen. Und oft genug wurde dann daraus auch eine Tat oder eine handfeste Reaktion. Aber dann, als es zu viel wurde, hat das Gehirn angefangen, buchstäblich auf Durchzug zu schalten. Und um möglichst viel gleichzeitig zu verkraften und zu verarbeiten, ist es von einer vernetzten Struktur übergegangen zu einer Parallelstruktur. Und es kommen 10 Sachen auf einmal rein, ups, und es geht durch. Es geht durch. Nur noch das wird wahrgenommen bei vielen Leuten, das sehr böse ist, sehr brutal, sehr dunkel. Und dann selbst empfinden viele keinen Ekel oder Abscheu oder Grauen, sondern Jugendliche können sich ganz salopp darüber unterhalten, ob ein Slasher-Movie oder eine Splatter-Scene, also wo viel Blut fließt und Gliedmaßen durch die Gegend segeln, ob das dramaturgisch gut gemacht ist. Das eigentlich Verrückte daran, was hier gezeigt wird, kommt schon nicht mehr zu Bewusstsein. Gerd Gerken, ein Trendforscher, hat dieses Phänomen dann eingeordnet und gesagt, das ist eine neue Gleichgültigkeit. Und neue Gleichgültigkeit ist das Einzige, was Menschen schützt, in einer Welt voller Widersprüche nicht verrückt zu werden. Sondern es bindet das zusammen. Das kommt auf uns zu in vollem Schwall an Katastrophen, an Nöten, an Elend, an Seuchen, Kriegen und so weiter. Es kommt so viel heran, dass ich gleichgültig werden muss, wenn ich nicht verrückt werden muss. Früher wäre man schizophren geworden, hätte man Gesundheit, Weisheit, Schönheit, einfach je nachdem, was gebraucht wird, gell? Früher wäre man schizophren geworden dabei, bewusstseinsgespalten, wenn das gleichzeitig kommt, verhungernde Kinder und die Frage, was frisst meine Katze am liebsten. Heute kann man das aushalten und trägt es in seinem Leben aus. Eine neue Gleichgültigkeit, ein Schutzmechanismus, mit dem wir Dinge abweisen. Wenn es interessiert, man hat das auch so ein bisschen nach Jahrgängen geordnet, wer vor 1949 geboren ist, hatte noch ein altes Gehirn. Zwischen 1950 und 1969 Geborenen sagt man ein modifiziertes Gehirn nach und Leuten, die nach 1970 geboren sind, sagt man ein neues Gehirn nach. Eine letzte Sache kann ich fast nur als Literaturtipp angeben, denn ich möchte noch eine gute Auflösung für unser Dilemma bringen, sonst ist es nicht hilfreich. Bei alten Menschen hat man das noch drinnen gehabt, dass die Reaktion auf einen Appell, eine Anweisung, eine Sache, die zu tun ist, dass es eher umgesetzt wurde. Heute hältst du viele Bälle in der Luft und weißt nicht, welchen du am Ende fangen möchtest. Ich gebe euch einen Buchtipp, ist ein kleines Exerzitium, das zu lesen, Manfred Spitzer, Digitale Demenz. Und es ist ein aufregendes Buch, Untertitel, wie wir unsere Kinder um den Verstand bringen und wie wir uns das Hirn wegklicken. Er beschreibt die geistige Verfassung von Menschen, die im Zeitalter der Digital Natives geboren sind. Das heißt, Digital Natives, das sind die ab 1990 Geborenen, die schon mit PC, Internet und dann mit Smartphones aufgewachsen sind. Und digitale Demenz, darunter versteht Spitzer einen selbstverursachten geistigen Abstieg aufgrund einer exzessiven Nutzung digitaler Medien. Und seine, wenigstens deine Nase ist gut ausgelastet. Und ein Fazit, nur ein ganz knappes. Er sagt, das Gehirn gewöhnt sich an einen neuen Umgang mit Information. Und die Art der Informationsaufnahme übers Internet, über PC und Schirm und so weiter unterscheidet sich grundsätzlich von früherer Art von der Informationsaufnahme mit Lesen, Schreiben und so weiter. Das unterscheidet sich einfach. Das legt er viele Studien vor. Und das Problem ist, dass sich das Gehirn an einen neuen Umgang mit Information gewöhnt und dabei nur die Regionen aktiviert, die dafür gebraucht werden, und schaltet andere Areale buchstäblich ab. Und so verkümmert das Gehirn bei jungen Leuten ähnlich in bestimmten Bereichen, ähnlich wie ein nicht trainierter Muskel. Es erschlafft und lässt sich womöglich nur mühsam aktivieren. Ich möchte eine Lösung andeuten. In Römer 12 steht einer der aufregendsten Verse der ganzen Bibel. Ich ermahne euch, Römer 12 ab Vers 1. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber oder euer ganzes Sein eigentlich, im Griechischen fällt das ja nicht auseinander so ohne weiteres, dass ihr das hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Und das Wort ist interessant. Im Passiv formuliert steht, werdet nicht der Welt gleichgeschaltet. Und dann sagt er dazu, sondern werdet verändert durch Erneuerung eures Sinnes. Und dann sind wir bei unserem Thema. Die Erneuerung unseres Sinnes. Und nachdem Paulus sich gründlich mit den Grundlagen des Glaubens auseinandergesetzt hat, kommt er hier zu einem Höhepunkt. Er sagt nämlich, alles, was ich euch gesagt habe über Wahrheiten des Heils, inklusive der großen Frage nach Israel in Kapitel 9 bis 11, ist keinen Schuss Pulver wert, liebe Leute, bringt überhaupt nichts, wenn ihr nicht in eurem Sinn und Denken so erneuert werdet, dass dieses Gehirn auch wieder zum Ausgangspunkt in Christus für veränderte Aktionen wird. Wenn euer Denken der Welt gleichgestellt bleibt, dann könnt ihr zwar am Sonntag Gottesdienst Glaubensbekenntnisse beten, am Montag geht ihr raus und alles ist beim Alten. Ich komme noch einmal darauf zurück. Kleine Spielerei. Mir fallen solche schrägen Sachen ein. Wenn wir schon über WWW reden, dann würde ich sagen, wir werden wählen müssen. Und da müssen wir rausfinden, ob WWW bedeutet weitgehend wertloses Wissen oder wirklich wesentliche Wahrheit oder Wort und Wahrheit und Weisheit. Wir müssen natürlich zum Wort zurück und wir müssen weiter am Wort bleiben. Wort schenkt uns die Wahrheit Gottes aus Offenbarung. Weisheit ist dann mein Umgang mit dieser Wahrheit. Weisheit ist die Aneignung von Wahrheit. Weise ist nicht der Schlaumeier, sondern wer gelernt hat, aus seiner empfangenen Wahrheit zu leben. Und wirklich weise ist der Mensch, der das wichtigste Organ, das fähig ist, Wahrheit zu vernehmen und zu verarbeiten, nicht ruiniert. Weisheit fängt dort an, dass ich womöglich mich entziehen muss und wo es geht, mich verweigern muss und Informationsfasten praktizieren muss, Medienfasten lernen muss, fast wichtiger heute als das Fasten, wo man auf Speis und Trank verzichtet. Was sagt Offenbarung 18, Vers 4 über die Christen, die von dieser Weltkultur Babel umgeben ist? Geht aus von ihr. Ja, ich sage, wohin denn? Ja, natürlich, zieh den Stecker, schalt ab, leg's beiseite, lass es nicht an dich heran. Seht zu, dass ihr wegkommt von dem, was euch kaputt macht. Und es geht um eine innere Emigration, ein inneres Auswandern. Wir können diese Welt nicht wirklich verlassen, das weiß ich schon. Aber wir können uns den verhängnisvollen Programmen entziehen und verweigern. Wenn du mich fragst, was heißt Erneuerung eures Sinnes, schalt ab, lass liegen. Wenn du es an dich heranlässt, wird es dich prägen und formen. Nicht nur von den Werten, verstehst du? Rein von der Art, wie man mit Information umgeht, machen manche Medien und machen gewisser Umgang mit Medien unfähig für Wahrheit und unfähig zur Tat. Es geht nicht nur um die bösen Wahrheiten oder die bösen Werte, die vorgeführt werden, sondern die Umstrukturierung meines Denkens ist das Hauptproblem in der ganzen Geschichte. Und darum geht es auch nicht nur darum, gute Filme zu sehen, sondern sich zu entziehen, wo es irgendwo geht. Man muss nicht alles weglassen, aber entzieht euch. Im Jakobusbrief, das haben wir gelesen im Eingang, dass wir ermahnt werden, vom Hörer zum Täter zu werden. Vom Hörer zum Täter zu werden. Und ich betone ein, zwei Dinge noch einmal. Dass Jakobus sagt, dass wir das Wort annehmen sollen in Sanftmut. Das heißt, uns beugen und nicht rebellieren, wenn jemand sagt, jetzt wende dich an dieses Wort. Nehmt das Wort an, und dann sagt er sehr schön, dass der in uns gepflanzt ist und dass die Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Für selig steht hier Erlösung, Sozo, das Wort für jede Art von Befreiung, Errettung, Erlösung und Neuwerdung. Wenn unsere Seelen schon gefangen sind, das Wort hat immer noch die Macht, uns aus den Umklammerungen zu lösen, in die uns diese Media Society gebracht hat. Und nehmt es an, sagt er, heißt nicht nur zustimmen, akzeptieren und übereinstimmen. Werdet Täter, sagt er sehr deutlich. Wenn nicht, dann bleibt es dabei, dass man sich im Spiegel betrachtet und nach einem flüchtigen Eindruck geht man hin und vergisst, was man da gesehen hat. Jakobus sagt das ganz klar. Das Evangelium ist erst am Ziel, wenn dem Wort die Tat folgt, die Wahrheit und das Werk zusammenkommen. In Christus gilt nicht Beschneidung und unbeschnitten sein etwas, sondern Glaube, der durch die Liebe tätig ist, Galater 5, Vers 6. Und wir sind von Christus geschaffen zu guten Werken. Und Gott hat sie vorbereitet, dass wir darin wandeln sollen. Es ist eine faule Kontroverse zu sagen, Werk oder Glaube. Nein, es gehört beides zusammen. Nur wir sind abgestumpft, wir hören Richtigkeiten des Glaubens, wir hören Informationen des Glaubens und irgendwo ist die Transmission inzwischen drin abgebrochen und das, was wir hören, geschieht nicht. Es wird nicht zur Tat. Ich habe letzte Woche meine Hörer im Römerbriefunterricht gefragt, was ist der Höhepunkt des Römerbriefs? Was ist der Höhepunkt? Abstimmung, Römer 8. Tolles Kapitel. Andere Meinung? Nein, ich behaupte, das eigentliche Hochplateau, wo der Brief wirklich zu seinem Höhepunkt kommt, beginnt im Kapitel 12. Erst dort, wo der geglaubte Glaube zum gelebten Glauben wird, ist doch irgendetwas anders geworden. Fromme Gedanken haben, das kann ich 24 Stunden rund um die Uhr. Über Barmherzigkeit sinnieren und an dem vorbeigehen, der da hilflos im Dreck liegt. Ja, das ist doch keine Kunst, da ist doch nichts verändert. Und so behaupte ich, dass der Höhepunkt des Briefes dort ist, wo Paulus dazu übergeht, dass er erklärt, was es jetzt heißt, bei all den Barmherzigkeiten Gottes, das Wort steht nämlich da im Plural in Römer 12, ich ermutige euch, liebe Brüder, Parakalao, ich ermutige euch, ermahnen ist zu schwach, ermutige euch. Bei all den Barmherzigkeiten Gottes, bei der Menge an dem, was Gott euch zugewandt hat, was er vor euch ausgebreitet hat, was er jetzt getan hat, bei all dem jetzt, gebt doch eure Leiber hin als ein Opfer, dass der Heilige ist lebendig und Gott wohlgefällig. Und dann werdet erneuert in eurem Denken und werdet verwandelt. Und dann beschreibt er, was diese Verwandlung heißt. In der Gemeinde, in der Nachbarschaft, im Staat, im Umgang mit größten Kulturunterschieden, was diese Verwandlung heißt für die Praxis der Sendung. Paulus ist erst am Ziel im Römerbrief, als er beschrieben hat, wie dieses Evangelium sich auswirkt im Leben. Und ich sage es noch einmal, Geistliches, das sich nicht gestaltet, ist völlig belanglos, liebe Leute. Ich sage nicht, dass man nicht trotzdem ins Heil kommen kann, aber Wirkung in der Welt, so dass Christus sichtbar wird durch unsere Existenz, das passiert dann nicht. Geistliches, das sich nicht gestaltet, ist belanglos. Das ist Hirnakrobatik. Aber was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert. Und es heißt bei Jesus nachfolgen und nicht nachdenken. Und Lernen in Israel hatte immer etwas zu tun mit Tun. In Israel war etwas nicht gelernt, wenn man es bei einer Prüfung reproduzieren konnte. Der Weg geht klar. Hören, verstehen. Einverständnis. Tja, und jetzt wird's knackig. Ich liebe Wiener Schnitzel. Gleich nach meiner Frau. Und ich sage das meiner Frau auch. Und sie hat wunderschöne Ohren. Und ich frage, hast du gehört, ich möchte gerne Wiener Schnitzel haben. Sagt sie, ich habe es gehört. Ja, hast du mich verstanden? Natürlich habe ich dich verstanden. Ja, bist du einverstanden? Sie nickt. Könntest du das bei einer Prüfung auch wiederholen? Klar, sagt sie, das kriegen wir auch noch hin. Wissen Sie, sie hat gehört, sie hat verstanden, sie ist einverstanden, sie kann den Gedanken reproduzieren. Das Dumme ist nur, ich habe noch keinen Schnitzel. Ist euch schon aufgefallen? Und so fleischlich bin ich noch, dass ich nicht von einem gedachten Schnitzel satt werde. Gewonnen habe ich erst an einer Stelle, wenn sie runtergeht zum Fleisch und dann so ein Teil besorgt und das, ihr wisst schon, in die Pfanne haut und dann kommt es auf den Tisch. Aber es geht weiter. Es geht nicht nur um die einmalige Tat, nicht? Das wäre so eine eheliche Heldentat, einmal in 40 Jahren einen Wiener Schnitzel kriegen. Nicht? Nein, es ist erst spannend, wenn es zur Tugend wird. Oder meine Frau sich das einträgt im Kalender, alle 2 Wochen wenigstens, ich bin ja bescheiden. Wirklich gewonnen habe ich das Match erst an einer Stelle. wenn sie immer am Donnerstag um 4 oder 5 nervös wird, unruhig, weil sie weiß, jetzt muss ich zum Fleischer und das Teil holen, dann ist es bei ihr zu einem Reflex geworden. Dann ist es gelernt. Wir sagen ja oft, auch nach einer Predigt, ja, das habe ich schon mal gehört. Aha. Verstanden? Ja, das war klar. Einverstanden? Ja. Und, was hast du getan? Und dann fängt die große Drückerei an. Er könnte eine Klausur schreiben über die Predigt. Er hat nur nichts getan. Darum B, also Lernen in Israel hat immer bedeutet tun. Aus Betroffenheit, weil ich es persönlich höre, etwas tun, das mir da vorgelegt wird. Weg von der folgenlosen Predigt. Und ich mache euch darauf aufmerksam, folgenlose Predigt verhärtet die Zuhörer und frustriert den Verkündiger. Die Hörer gewöhnen sich daran, dass sowieso keine Reaktion erwartet wird. Die Verkündiger gewöhnen sich daran, dass sowieso nichts passiert. Aber wir haben heute dieses Problem. Und ich führe es zu einem Gutteil darauf zurück, dass wir einfach gewöhnt sind, Dinge zu hören, und es löst nichts bei uns aus. Wir müssen nicht darauf reagieren. Wir sind einfach gewöhnt. Das perlt innerlich förmlich ab. Evangelium verkommt zur Information. Und so gehen wir mit dem Evangelium um, wie mit jeder anderen Information. Wir kümmern uns nicht weiter drum. Es dringt nicht tief. Ich kann ja auch nicht alles tun, was hier vorgeschlagen wird und so weiter. Transformation bleibt aus. Information ist alles. Das war eine der verhängnisvollsten Folgen, als das griechische Denken ins Christentum eingedrungen ist. Im hebräischen Denken, wie gesagt, sind Wort und Tat immer zusammengedacht, bis dahin, dass Wort und Geschehen im Hebräischen als eines gesehen wurde. Das Wort des Herrn geschah. Wort schließt immer Geschehen ein. Übrigens interessant, dass man etwas nur als Information hört, ohne berührt und betroffen zu sein, das gilt scheinbar auch für Predigten, die nur in Zuspruch bestehen. Gott liebt dich. Und dann kann jemand sagen, das kann mir nicht gelten. Ich bin damit doch nicht gemeint. Mir gilt das nicht. Ich bin da sicher die große Ausnahme, der einzige Mensch, den Gott nicht lieben kann. Eine Richtigkeit, die in der Schrift steht, aber als Wahrheit mein Leben nicht trägt und berührt. Aus der Verkündigung soll im Grunde die Frage wieder aufsteigen, was sollen wir tun? Und jeden, der in irgendeiner Form auch Kreise halten muss und irgendwelche Sachen erklären muss, dem würde ich raten, immer eine konkrete Anwendung anbieten. Sagen, an die Hand nehmen, anleiten, wie das jetzt verwirklicht wird. Und beim nächsten Mal die peinliche Frage stellen, wie war's? Wie ist es euch damit ergangen? Peinliches Schweigen garantiert. Zunächst. Aber nicht locker lassen. C. Statt der vielen Bilder die Betrachtung des einen, Jesus Christus. Und ich mache wieder Mut zur Betrachtung. Das ist das einzige Heilmittel gegen die Bilderflut, die völlig belanglos ist und trotzdem unsere Seelen überflutet und unter Wasser setzt, sodass wir drin ersaufen. Auftauchen und wieder den Blick wenden auf den einen, Christus, betrachten. Und eines steht fest, auf der Betrachtung liegt eine Verheißung, denn Betrachtung sorgt dafür, dass wir verwandelt werden. Betrachtung verwandelt. Wenn wir das Wort studieren, das Wort tief in uns aufnehmen, uns auf dieses Wort einlassen, hineinkriechen und dieses Wort verinnerlichen, dann wird Christus uns durch dieses Wort in das verwandelt, was wir hier in ihm sehen und entdecken. Und dann tritt er uns entgegen und sagt, ich mache aus dir, was du gerade über mich entdeckt und gesehen hast. Und natürlich als Stichwort würde ich hier anmerken, dass er eben der schlechthin Barmherzige war. Und ich kann es jetzt nicht länger ausführen, Zeit ist fortgeschritten, aber Jesus war derjenige, der an keinem Elend vorübergehen konnte, der den Aussätzigen in den Arm nehmen musste, Markus 1, und der sich um die Frau am Jakobsbrunnen gekümmert hat, obwohl er wusste, was das für ein Kaliber war, Johannes 4, und der eine Sünderin nicht weggeschickt hat, Johannes 8. Er hat das Elend nicht sehen und vorübergehen können. Er hat es angerührt, sich darauf eingelassen, ist nicht weggerannt, hat den Blick nicht abgewandt und hat sich nicht beiseite gedrückt. Wenn er Elend gesehen hat, dann war das ein Schmerz, und so legt das griechische Wort auch nahe, das von den Augen direkt durchs Herz in die Eingeweide fährt und einen Krampf auslöst, weil er sagt, meine Güte. Und dann musste er sich darum kümmern. Dann musste er dieses Elend anfassen und hat sich nicht entzogen und hat sich nicht verweigert. Ich mache euch Mut, greift euch eine Konkordanz und schlagt einmal alles nach, was ihr im Evangelium bei Jesus an Barmherzigkeit finden könnt. Und dann fangt an, euch da hinein zu begeben, das zu studieren, still zu werden drüber und Herr, dann zeig mir, wie das ist, wenn du ein barmherziger Mensch bist, wenn du Betroffenheit pur bist. Damit ich das loswerde, dieses verflixte Programm, das mich kalt und hart und gleichgültig und distanziert macht. Mach mich zu einem barmherzigen Menschen. Und der nächste Schritt ist, dass du dich hinsetzt und sagst, so, und jetzt mach meine Liste her von den Leuten, denen ich Barmherzigkeit schulde, weil ich ziemlich hart mit ihnen umgegangen bin. Herr, hilf mir. Zeig mir's. Mach mich wieder zu jemandem, der sich auf etwas einlässt und nicht zum Endverbraucher der Gnade wird. Übrigens, das deutsche Wort für Erbarmen ist sehr schön. Es kommt von Abarmen. Absahnen kennt ihr, ne? Gut, ja, das habe ich mir gedacht. Abarmen heißt die Armut abnehmen. So wie man die Sahne vom Kuchen abhebt, gell? Absahnen, abarmen, die Armut abnehmen. Dem anderen in seiner Erbärmlichkeit beistehen, sich zu ihm beugen, nicht entrüstet, entsetzt oder schockiert, sondern sich zu ihm beugen und sagen, komm, wir müssen was machen, wie wir dich wieder auf die Beine kriegen. Mach das mal, studiert das. Jesus, der Barmherzige in den Evangelien, vorletztes gebe ich nur als ein Stichwort an, es wäre ein eigenes Kapitel, geistliche Übungen. Wer es fassen kann, der fasse es, aber es ist eine gute Einrichtung, sich monatlich einen halben Tag zurückzuziehen und unter einer Anleitung ein Thema zu meditieren, zu betrachten und ins Leben hineinfließen zu lassen. Dass wir wegkommen von den folgenlosen Predigten, dass wir wegkommen von dem, dass wir nur etwas hören und dann gehen wir zur Tagesordnung über. Geistliche Übungen, allein, mit jemand anderem, aber baue es ein in dein Leben, stiller Halbtag. Das allerletzte, ein tragfähiges Lebensmotto als fokussierende Größe. Ich mache manchmal Leuten den Vorschlag, verfass deine eigene Ansprache zur Beerdigung. Ist nicht makaber, nee. Oder such wenigstens den Text jetzt schon aus, über den gepredigt werden soll, wenn man dich zu Grabe trägt. Such dir das Wort, das dein Leben zusammenfasst. Such dir das Wort, von dem man später sagen kann, dafür hast du gelebt. Wenn es geht, nimm nicht Arbeit war sein Leben. Das ist ja bekanntermaßen eine Todesanzeige für ein Pferd. Das ist ein Motto, so kannst du einen Traktor verschrotten. Christus war sein Leben, würde ich schon eher gelten lassen. Vermeide, wenn es geht, auch er war ein treu sorgender Gatte und lauter so ein Kram. Warum Lebensmotto? Ich habe die Überschrift gefunden, von der ich sagen kann, dafür steht mein Leben. Dazu soll dieses eine einzige Leben gut gewesen sein. Darunter möchte ich bekannt gewesen sein. Das soll man mit mir verbinden. Und das soll man sagen können, dafür schlug sein Herz. Und wenn du so ein Motto hast, dann stehen die Chancen gut, dass du vielleicht heute noch anfängst, so zu leben, dass man das am Ende auch über dich sagen kann. Ich habe meinen Text. Und ich weiß, und er steht mir täglich vor Augen. Und ich möchte genau das umsetzen. Und ich hoffe, dass es so läuft, dass man am Ende wirklich sagen kann, ja, das war sein Leben. Das würde uns aus dieser Zerfleddertheit hineinführen in eine unglaubliche Fokussierung. Dass wir wieder konzentriert werden auf das Wesentliche. WWW, wirklich wesentliche Wahrheit. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir haben dein gutes Wort. Und mit Beschämung stehen wir auch vor dir, dass wir sagen müssen, wir ergreifen diesen Schatz viel zu selten. Wir graben viel zu wenig darin. Wir lassen uns gerne was vorsetzen, doch. Aber ob wir tun, wovon die Rede war, wer weiß. Herr, ich möchte dich einfach bitten, dass du möglichst vielen unter uns neuen Mut machst, sich auf dieses Wort einzulassen, einzudringen, alles andere rundherum abzuschalten, abzustellen, damit du uns im Wort begegnen kannst und damit du uns verwandelst in dein Bild. Zu deiner Ehre, zu unserem Besten, zum Segen und zum Heil für eine ganze Welt. Verändere unseren Sinn, dass wir nicht länger der Welt gleichgeschaltet leben. Du vermagst das immer noch, das Wunder passiert immer noch. Und wir bitten es von dir. Und auch wenn es bedeutet, dass wir Täter werden, aber aus deiner Kraft wollen wir es wagen und angehen. Amen.